Atemnot für viele Menschen, ein vorübergehendes Gefühl nach einem Sprint zur Bahn, auf die Straßenbahn. Doch was, wenn die Luft dauerhaft wegbleibt? COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, ist eine der häufigsten und oft unterschätzten Lungenerkrankungen. Heute geht es darum, was steckt hinter dieser Diagnose? Warum wird die Luft buchstäblich gefangen und welche therapeutischen Maßnahmen sind entscheidend? Kompakt, verständlich.
Doc Moritz on the Way, der Podcast for people with an interest in people. Doc Moritz, Doctor, Lecturer, Human Being. Today.
Und jetzt kommt dieses Phänomen der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Fangen wir an mit chronisch, heißt einfach länger. Bei der COPD gibt es eine Definition für die Chronifizierung, die heißt eine Krankheit, mindestens 2 Jahre, mindestens in jedem Jahr 3 Monate Husten und Auswurf. Das ist die einfachste Diagnostik für die Chronifizierung. Eine Krankheit, mindestens 2 Jahre, mindestens 3 Monate im Jahr Husten und Auswurf. Das heißt, wenn ihr den ersten Arztbesuch habt und er sagt, ihr habt eine chronische COPD oder eine COPD, dann schaut ihn euch nochmal genau an, also die Ärztin. Und dann entscheidet, ob ihr es riskiert, zu sagen, das ist jetzt aber schwierig, dass sie das beim Erstkontakt diagnostizieren, oder ob er ganz friedlich wieder rausgeht und denkt, schauen wir mal, wie es die nächsten 2 Jahre geht. Wir sind da recht schnell dabei, ihr habt es gesehen, und wir müssen unterscheiden zwischen der echten chronischen und der obstruktiven. Da gibt es Dinge, die müssen wir jetzt besprechen. Warum gibt es so eine Definition? Nur diese Definition hat ganz viel versicherungsrechtlich zu tun, weil Leistungen heute oft über versicherungsrechtliche Bestimmungen geregelt sind und. Und das ist die versicherungsrechtlich anerkannte Definition der COPD. Jetzt 3 Monate Symptome im Sinne von Husten und Auswurf. Das wäre chronisch. Die COPD ist nichts anderes als eine Bronchitis. Die Bronchitis der COPD hat 2 Probleme. Das erste Problem ist, sie ist chronisch. Das zweite Problem ist, sie ist obstruktiv. Chronisch haben wir schon besprochen. Das ist einfach die Krankheit, die bleibt und je nachdem auch progredient ist. Obstruktiv müssen wir noch anschauen. Was ist obstruktiv? Obstruktiv ist einengend. Wir hatten das bei den Gefäßen, Blutgefäße, ihr erinnert euch, koronare Herzkrankheit, Arteriosklerose, dann nennen wir das nur nicht Obstruktion. Aber vom Vorgang ist es ähnlich, auch dort wird das Lumen, der Durchmesser der Arterien eingeengt. Bei der chronischen Obstruktion der Lunge oder auch bei der Obstruktion, es gibt es auch ohne chronisch, bei der Obstruktion der Lunge wird die Atemwege, die Bronchien eingeengt. Was ist das Problem daran? Das Problem daran ist, dass wenn die Atemwege eingeengt sind, dann könnt ihr aufgrund des Sogs, das Zwerchfell als Hauptatemmuskel macht, Luft einatmen. Zur Ausatmung gibt es aber keinen eigenen Muskel. Die Ausatmung passiert durch die Eigenelastizität der Lunge. Das heißt, ihr könnt die Ausatmung letztendlich nicht erzwingen. Und damit ist, wenn ihr eine Einengung der Atemwege habt, die Einatmung weniger betroffen. Die Luft geht rein, aber die Luft geht schlecht raus. Ihr habt eine Ausatemstörung. Es bleibt Luft in der Lunge. Trapped air. Gefangene Luft in den Alveolen. Diese Obstruktion könntet ihr jetzt als Flashmob mal ausprobieren in Freiburg. Müssten wir allerdings schauen, dass wir das ganze Studienzentrum zusammenbringen. Und wir würden die Menschen so verteilen, dass an den ersten 4 Bushaltestellen so viele Menschen stehen, wie gehen. Und die würden bei der ersten Bushaltestelle oder Straßenbahnhaltestelle einsteigen. Und an der zweiten steigt auch keiner aus. Zweiter Atemzug steigen wieder welche ein. Dritte Haltestelle wieder ein Atemzug, steigen wieder welche ein. Vierte Haltestelle steigen. Ihr merkt, es wird langsam schwierig, aber die schaffen es gerade auch noch rein. Und die bleiben jetzt einfach den Tag über da drin. Das ist chronische Obstruktion. Und ihr könnt euch vorstellen, das Chaos ist vorprogrammiert, weil je nachdem, wie eng die Straßenbahn ist, werden da drin sich dramatische Szenen abspielen. Man wird auch anfangen, andere zu schütteln. an die Wand zu drücken. Wenn es ganz dumm kommt, werden die Fenster der Straßenbahn rausspringen. Und ihr glaubt jetzt, dass ihr bei der Lunge ständig einatmen könnt, ohne auszuatmen, und dass das nicht zum Problem führt? Das geht nicht. Und das ist das Problem der Obstruktion. Das heißt, die Einengung der Atemwege führt dazu, dass immer mehr Luft in den Alveolen ist. Ihr bekommt einen Überdruck in den Alveolen und die Alveolen werden geschädigt. Sie gehen kaputt. Die Alveolen dürft ihr euch nicht nur als kleine Bläschen vorstellen, sondern idealerweise wie so Trauben. Das sind dreidimensionale Gebilde, die eine ganz große Oberfläche bieten, die aber sehr, sehr feine Oberflächenstrukturen haben. Und durch den Druck gehen diese Flächen kaputt. Das heißt, die Struktur der Alveolen vergröbert sich. Wo vorher viele kleine Träubchen waren, ist jetzt eine große Höhle mit deutlich weniger Oberfläche, deutlich weniger Gasaustauschfläche. Das heißt, ihr habt jetzt aufgrund einer Erkrankung der Atemwege eine Zerstörung im gasaustauschenden System. Klassische Sekundärfolge. Zwangsläufig. Dieser Überdruck in den Alveolen macht die Alveolen kaputt. Diese Schädigung der Alveolen nennen wir Emphysem. E-M-P-H-Y-S-E-M. Emphysem. Das Emphysem der Lunge, die Ausweitung der Alveolen. Das kann so groß werden, dass sich richtige Höhlen bilden. Bulle. Große Räume in der Lunge, die keinerlei Gasaustauschfläche, keinerlei Zwischenwände mehr haben, sondern nur noch luftgefüllte Räume sind. Und ihr könnt euch vorstellen, da fangen neue Probleme an. Die Verringerung der Gasaustauschfläche, jetzt eine restriktive Erkrankung. Das heißt, es kann tatsächlich weniger Gasaustausch stattfinden. Und da kommen dann weitergehende Symptome, die wir noch anschauen. Das heißt, um zurückzukommen zur Obstruktion. Diese Obstruktion ist kein guter Zustand. Diese Obstruktion sollte nicht längerfristig anhalten, weil sie die Alveolen kaputt macht. Jetzt können wir uns das ganz sachlich anschauen. Was macht Obstruktion? Alles, was in den Atemwegen ist, was ist da? Schleim. Erster Faktor zur Obstruktion, Schleim. Je mehr Schleim ihr in den Atemwegen habt, umso mehr Obstruktion. Deswegen sollte der Schleim raus. Dann macht er keine Obstruktion. Schleim braucht ihr, wie ihr wisst, zur Reinigung der Lunge. Im gesunden Zustand habt ihr so wenig Schleim, dass sich nur die Schleimstraße bildet, also keine Obstruktion. Wenn ihr mehr Schleim bildet, fängt irgendwann die Obstruktion an. Und dann eben ist es gut, den Schleim so schnell wie möglich raus zu produzieren. Zweiter Faktor. Wenn diese Bronchialwände entzündet sind, dann gilt, was bei jeder Entzündung geht. Schmerz spürt man nicht, weil die Bronchien nicht schmerzen. Rötung, die seht ihr nicht, weil ihr nicht reinschauen könnt. Schwellung. Aha. Das heißt, die Bronchialwände schwellen und engen die Atemwege ein. Obstruktion durch Entzündung mit Schwellung der Bronchialwand. Nächster Faktor. So friedlich wie ihr vor mir sitzt, werdet ihr ein relativ geringes Atemzugvolumen haben. Ihr werdet nicht sehr tief einatmen. Und entsprechend werdet auch nur relativ geringe Teile eurer Lunge belüften. Da ihr wisst, dass ihr mit mir hier 90 Minuten am Stück aushalten müsst, ohne euch bewegen zu dürfen, und ihr halt einfach nicht durchatmet, hat eure Lunge ein schweres Leben. Weil nicht belüftete Lungenteile werden auch nicht durchblutet. Und euer Körper wusste, dass er mich trifft und dass er so lange da rumsitzen müsst. Deswegen hat der Herrgott gesagt, komm, bereit sie drauf vor, wenn sie da mal lange nicht tief durchatmen. Und ihr habt eine eigene Muskulatur in den Bronchien, die entscheidet, welche Bronchienteile belüftet werden. Und während ihr hier diese 90 Minuten sitzt, werden immer wieder andere Teile in der Lunge belüftet, ohne dass ihr das merkt. Eure Körper machen vieles heimlich und im Verborgenen. Und so auch dies, dass ihr einfach die Luft umverteilen in der Lunge, gesteuert durch diese feine Bronchialmuskulatur. Verwechselt sie nicht mit der Atemmuskulatur. Bronchialmuskulatur ist nur in den Bronchien und reguliert nur die Bereiche, die jeweils belüftet werden. Aber diese Muskulatur kann sich verkrampfen. Bronchospasmus. Und wenn diese Muskulatur sich verkrampft, dann engt sie die Atemwege ein und damit habt ihr die Obstruktion. Das heißt, ihr habt jetzt den Schleim zur Obstruktion, ihr habt die Entzündung zur Obstruktion, ihr habt den Bronchospasmus zur Obstruktion. Wenn es gut kommt, können wir es lösen mit Medikamenten. Dafür ist das Asthma-Spray. Ein Spray, was diese Bronchospasmen auflösen kann. Akutes Asthma-Spray. Diesen Bronchospasmus können wir haben bei der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit. Oft nicht so dramatisch ausgeprägt, aber oft als Teil dieser Einengung, dieser Obstruktion. Das heißt, wir haben Schleim, Entzündung, Spasmus. Der vierte Faktor ist die instabile Bronchialwand. Die Bronchialwand oben an der Luftröhre und in den Hauptbronchien habt ihr noch Knorpelspangen, aber in den Bronchien dann nicht mehr. Und trotzdem bleiben die Atemwege offen. Sie bleiben offen, weil in der Wand kollagene Fasern sind. Und wenn diese Wand kaputt geht, dann bleibt die Wand nicht von alleine offen. Und dann kann diese Wand sich einengen. Je schneller die Strömungsgeschwindigkeit neben dieser Wand ist, umso weiter wird die rangezogen. Mit der instabilen Bronchialwand ist es so eine Sache. Dazu müsst ihr zurückgreifen auf die Physik. Physik ist super. Weil die Physik beschreibt einfach bestimmte Vorgänge auf der Erde. Und so auch diesen Vorgang, wenn man etwas schnell bewegt, die Dinge der Umgebung mitgezogen werden. Solltet ihr jemals eine Ausbildungsstätte in der Nähe eines Bahnhofs haben, dann könnt ihr das relativ einfach nachvollziehen. Geht einfach auf so einen Bahnsteig und schaut, was passiert, wenn ein Zug vorbeifährt. Und dann werdet ihr merken, dieser vorbeifahrende Zug hat die Tendenz, euch auf die Gleise zu ziehen. Deswegen hat es auch diese weißen Striche, die man nicht überschreiten sollte. Weil eben tatsächlich, wenn man nicht genug Standfestigkeit hat, eben beweglicher Kinderwagen ist oder irgendein Gepäckstück ist, dann kann es einen von diesen Kräften, die nur dadurch entstehen, dass der Zug vorbeifährt, damit aber die Luft bewegt und die Luft der Umgebung mitnimmt, zieht er aber Dinge von außen in die Mitte dieser Strömungsbewegung. Und dieses gleiche Phänomen funktioniert in der Lunge. Das heißt, ihr habt die Atemwege und wenn ihr instabile Bronchialwände habt, wenn ihr jetzt Luft durchströmen lasst durch die Atemwege, werden die Bronchialwände angezogen. Und damit wird der Durchmesser des Bronchus kleiner. Das heißt, ihr habt als vierten Faktor die instabile Bronchialwand. Die instabile Bronchialwand entsteht typischerweise durch wiederholende Infekte. Bei jedem Infekt geht ein bisschen was kaputt. Das kann bis zu Vernarbungen vom Gewebe führen. Und jetzt habt ihr die vier Faktoren, die die Obstruktion der COPD machen. Wir wissen heute, es gibt einen genetischen Trigger. Den sollten die Ärzte gezielt suchen und ausschließen. Alpha-1-Antitrypsin-Mangel führt zu obstruktiver Lungenerkrankung. Ist aber ein einfacher Labortest und wenn das eben ausgeschlossen ist, dann ist das nicht die Ursache. Können wir heute ersetzen, sodass die Leute keine chronischen Verlaufsformen mehr haben. Wir haben andere Lungenerkrankungen, die auch zu Obstruktionen führen. Wir haben Kollagenosen, die das Lungengewebe verändern. Die weitaus häufigste Zahl sind chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. Erkrankungen infolge rezidivierender Infekte und der Reizung der Bronchialstruktur. Noch vor Jahren war Rauchen der Hauptrisikofaktor. Heute ist die Feinstaubbelastung der wesentliche Faktor geworden. Und es ist dringend an der Zeit, diese Zusammenhänge zu realisieren. Wenn wir jetzt über die Komplikationen der COPD sprechen, dann könnt ihr im Moment noch sagen, alle die Menschen in dem Zustand oder die meisten davon waren Raucher. In 10 Jahren müsst ihr dann eingestehen, das sind alles die Menschen, die wir durch unsere Umweltsituation opfern, dass ihr diese Krankheiten bekommt. Die Folgekrankheiten der COPD. Ich habe euch schon dieses Phänomen der Trapped Air erklärt. Das heißt, die Luft bleibt in den Alveolen. Sie wird eben nicht mehr vollständig ausgeatmet. Dadurch haben wir einen Hochdruck der Luft in den Alveolen. Diese Druckerhöhung in den Alveolen führt dazu, dass die Alveolarwände kaputt gehen. Es entwickelt sich das Lungenemphysem. Das Lungenemphysem führt dazu, dass wir weniger Gasaustauschfläche haben Und damit haben wir aber auch weniger Kapillaren. Das heißt, mit dem Lungengewebe, was kaputt geht, gehen auch Blutgefäße, feinste Kapillaren verloren. Und das führt zum nächsten Problem, dem Lungenhochdruck. Eine war ein Hochdruck in den Alveolen, luftmäßig, ein Überdruck. Jetzt haben wir einen Lungenhochdruck im Gefäßsystem. Ihr könnt euch das so vorstellen, Blut kommt über die Lungenarterie zur Lunge, verästelt sich die Gefäße in die Kapillaren und alle Kapillaren zusammengenommen haben den gleichen Durchmesser wie die Lungenarterie. Wenn ihr jetzt aber von den Lungenkapillaren welche kaputt macht, dann wird der Gefäßdurchmesser im Kapillarstromgebiet der Lunge weniger und es fängt ein Rückstau an vor die Lunge. Das heißt, ihr kriegt den Lungenhochdruck, pulmonale Hypertonie. Und ihr merkt schon, das sind jeweils definierbare Krankheiten. Wir haben also die Bronchitis, wir haben die chronisch obstruktive Bronchitis, wir haben das Emphysem, wir haben jetzt den pulmonale Hypertonie.
Praxisnah, Wissen kompakt.
Atmung, wir tun es tausende Male am Tag. Aber was passiert dabei genau? Unser YouTube-Video erklärt es dir einfach und verständlich. Schau rein unter docmoritz.link Atmung oder klick den Link in den Shownotes.
Praxisnah, Wissen kompakt.
Und ihr merkt schon, das sind jeweils definierbare Krankheiten. Wir haben also die Bronchitis, wir haben die chronisch obstruktive Bronchitis, wir haben das Emphysem, wir haben jetzt den pulmonale Hypertonie. Das Problem ist, dieser Lungenhochdruck drückt jetzt zurück auf das rechte Herz. Das rechte Herz ist aber nicht ausgelegt für Druck. Das heißt, das rechte Herz geht unter dieser Druckbelastung kaputt. Wir hatten das schon am linken Herz, das Bluthochdruck im Körperkreislauf, die häufigste Ursache für die Linksherzinsuffizienz ist. Und beim rechten Herzen gilt es noch extremer. Das heißt, die pulmonale Hypertonie führt zwangsläufig zur Rechtsherzinsuffizienz. Und die Rechtsherzinsuffizienz macht dann massive Einschränkungen. Ihr erinnert euch noch an die Symptomensituation. Halsvenenstau, Rückstau im Bauch mit abdominellen Symptomen wie Stauungsgastritis, Übelkeit, Appetitverlust, Spannungsschmerzen, rechter Oberbauch wegen Leberkapselspannung, freie Flüssigkeit im Bauchraum, Aszitis. Und auf Dauer entwickelt sich dann die globale Herzinsuffizienz mit Beeinträchtigung des linken Herzens. Und so wird aus der Obstruktion eine schwere Erkrankung der Lunge und des Herz-Kreislauf-Systems.
Warum gehen denn die Kapillaren wie die Lungenversorgung kaputt?
Weil die Bronchialwände kaputt gegangen sind, die sind ja nicht mehr da.
Das heißt, die Kapillarbefließung in den...
Deswegen habe ich euch versucht, ein anderes Bild zu geben. Die Schwierigkeit ist, solange ihr euch das zweidimensional vorstellt, kriegt ihr den Ort der Kapillaren nicht wirklich, weil ihr denkt, die laufen außen rum. Aber in Wirklichkeit sind die Alveolen so ein traubenförmiges Gebilde von einzelnen Strukturen und überall dazwischen laufen Kapillaren. Sie müssen überlaufen, weil die Alveole hat von ihrer Art her genau diese enge Verbindung zwischen Blutgefäß, Kapillare und Lungengewebe. Ansonsten macht die Alveole keinen Sinn. Das heißt, an möglichst viel Stelle von der Alveole sitzen Kapillaren. Und durch den Überdruck in den Alveolen gehen diese feinen Zwischenwände alle kaputt. Und da drin genau liegen die Kapillaren. Als Bild könnt ihr euch vorstellen, dieses Haus hier, diese ganzen Wände könnt ihr ja rausnehmen, ohne dass irgendwas passiert. Das Haus steht auf den Säulen und auf wenigen tragenden Wänden. Und die Wände könnt ihr entfernen. Das Problem ist, da drin liegen dann auch Kabel. Das ist dann halt alles auch weg. Dann habt ihr halt einen riesen Raum hier und alles andere ist nicht mehr da. Und das ist so das Sinnbild auch für die Lunge eben. Ihr habt dann große Höhlen, wo am Rand auch noch eine Kapillar ist, aber gemessen an dem, was vorher an Zwischenstrukturen alles war, extrem wenig Gasaustauschfläche. Diese Entwicklung ist nahezu zwangsläufig. Das heißt, solange die Obstruktion ist, gibt es den Überdruck in den Alveolen. Solange es den Überdruck in den Alveolen gibt, gibt es die Schädigung der Wände. wenn es die Schädigung der Wände gibt, gibt es eben Abnahme der kapillaren und pulmonalen Hochdruck. Pulmonaler Hochdruck führt zwangsläufig zur Rechtsherzinsuffizienz. Und die meisten Menschen sterben am Schluss in der Rechtsherzinsuffizienz. Und da fangen dann auch die massiven Beeinträchtigungen im Alltag an. Wir haben jetzt die Schädigungsmechanismen und die Folgen. Das heißt, egal welche Schädigung, solange Obstruktion da ist, werden die anderen Schädigungen auch passieren. Das ist wichtig, weil irgendwann werdet ihr euch darauf konzentrieren, halt all die anderen Probleme zu lösen. Aber die Obstruktion ist Ursache und in Anführungsstrichen auch der Knackpunkt. Da kommen dann so Themen wie Lebenserwartung natürlich dazu. Soll ich mich jetzt um die Obstruktion kümmern, obwohl meine Lebenserwartung doch eingeschränkt ist? Die Frage ist, wie lange lebst du noch? Und wenn du das eben nicht exakt weißt, es ist einfach immer klug, sich um die Obstruktion zu kümmern. Wenn du Pech hast, lebst du noch 10 Jahre. Und dann hast du noch massive Probleme von der Obstruktion, die du heute hast. Wenn du sicher weißt, dass du übermorgen stirbst, dann ist die Obstruktion von heute nicht das Problem. Ihr merkt, das ist sehr schwierig zu beurteilen, aber die Obstruktion sollte man nie aus dem Auge verlieren. Was können wir machen, um die Obstruktion aus der Welt zu schaffen? Wir müssen die 4 Faktoren anschauen und die 4 Faktoren aus der Welt schaffen. Also fangen wir an mit dem Schleim. Der Schleim muss raus. Wie der Schleim rauskommt, dafür hat es eben Physiotherapeuten, Therapeutinnen, die gezielte Techniken lernen, wie man den Schleim mobilisiert und abhustet. Die Pflege lernt die Techniken dazu. Das ist alles das, was in dem Bereich der Atemtherapie und der Pneumonieprophylaxe läuft. Ärztlicherseits werden immer wieder Schleimlöser verordnet. Es gibt meines Wissens bis heute keine Studie, die ihre Wirksamkeit zeigt. In der Lungenfachklinik haben wir die alle abgesetzt, weil sie keinen wirklichen Effekt bringen. Zweiter Faktor, die Schwellung der Bronchialwand aufgrund der Entzündung. Das ist jetzt eindeutig ein ärztliches Behandlungsgebiet. Diese Schwellung kriegen wir nur raus, indem wir die Entzündung stoppen. Das ist jetzt in sich ein bisschen eine verrückte Situation. Das heißt, wir stoppen die Entzündungsreaktion des Körpers, die er eigentlich braucht, weil er einen Infekt hat. Aber es ist die einzige Möglichkeit, wie wir die Schwellung aus den Bronchien rausbekommen. Wir können diese Entzündung stoppen mit Cortison. Das heißt, wir geben Cortison als intravenöse Spritze, wirkt erstaunlich schnell, dass die Leute besser Luft bekommen, wenn eben die Entzündung und die Schwellung ein Teil des Problems war. Schwierigkeit, wir haben jetzt das Immunsystem des Körpers behindert, das heißt, der Infekt ist damit nicht behoben. Also oft müssen wir das kombinieren dann mit Antibiotika, mit Maßnahmen, die eben den Infekt selber auch behandeln. Dritter Faktor, Bronchospasmus. Auch der Bronchospasmus gehört in den Bereich der ärztlichen Behandlungen, lässt sich letztlich nur durch Medikamente lösen. Wir hatten vorhin schon das Asthma-Spray, das wäre eben das Mittel der Wahl. Der korrekte Name wäre Beta-2-Sympathikomimeticum. Wenn ihr den Namen euch merken könnt, hilft er euch, die Wirkweise des Medikaments zu erinnern. Es ist eben ein Sympathiko, den Sympathikus, Mimeticum liebendes. Es ist ein Medikament, was den Sympathikus antreibt. Beta 2 kommt von den unterschiedlichen Rezeptoren. Am Herzen haben wir Beta 1, an der Lunge Beta 2 Rezeptoren. Und diese Sprays machen, was der Sympathikus macht. Egal, was ihr macht, ihr braucht immer die gleichen Funktionen, den Sympathikus. Und so wirkt eben dieses Spray Beta-2-Sympathikomimetika gezielt auf die Rezeptoren in der Lunge, weitet es die Atemwege über die Rezeptoren in der Lunge. Nebenwirkung ergibt sich aus dem Verständnis, es wird zwangsläufig zur Tachykardie führen. Das ist das, was ihr dann auch oft seht. Die Leute sind schon tachykard von der Atemnot. Jetzt bekommen sie noch das Spray und manche Leute haben die Angewohnheit, das 5, 6, 7 Mal zu nehmen. Dann werden die sehr, sehr tachykard und hier und da wird dann die Tachykardie zum Problem. Also das Akut- oder Asthma-Spray nimmt man 2, vielleicht 3 Mal und dann wirkt es. Oder für euch im professionellen Umfeld heißt es, wenn das nicht wirkt, dann müsst ihr den Notarzt rufen. Jetzt haben wir drei Faktoren, Schleim, Physiotherapie, Pflege, Entzündung, Arzt, Bronchospasmusarzt. Ich finde, der vierte Faktor gehört wieder auf eure Seite. Da könnt ihr auch therapeutisch ganz viel machen, ohne dass ihr die komplette Atemtherapie der Physiotherapeuten gelernt habt. Der entscheidende Punkt bei diesem vierten Faktor war die Strömungsgeschwindigkeit. Das heißt, ihr müsst den Leuten einfach beibringen, dass sie langsam ausatmen. Wir machen das über die Lippenbremse. Das heißt, die Lippenbremse führt zum Verlangsamen des Atemstromes. Gleichzeitig bleibt der Druck in den Atemwegen länger erhöht, was die Bronchien nicht zusammenfallen lässt. Die Lippenbremse ist wirklich, wirklich effektiv. Wenn ihr das therapeutisch den Leuten beibringt und mit ihnen übt, kommt ihr euch manchmal so ein bisschen kindisch vor. Und dafür habe ich jetzt meine ganze Ausbildung gemacht. Meine Antwort ist ja, dafür hast du deine Ausbildung gemacht. Und mach es bitte ernsthaft, liebevoll und vollständig, damit dieser Mensch wirklich davon profitiert. Ich habe so viele Menschen gesehen, die nur durch die Lippenbremse richtige Unterschiede in ihrem Leben erlebt haben. Realisiert Körper greifen von Körpern ab. Das heißt, wenn ihr in der Nähe seid oder euch daneben setzt, dann macht selber auch die Lippenbremse oder die Atmung so, dass der Mensch und oder sein Körper sich daran erinnert. In der Anfangsphase ist es schwierig, in dieser Spannung zwischen Panik, weil die Luft weg ist, dann an Lippenbremse zu denken. Das sind die Maßnahmen gegen die Obstruktion. Ärztlicherseits behandeln wir oft durch zusätzliche Medikamente. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Infekthäufigkeit abnimmt, wenn die Leute Cortison-Spray nehmen. Natürlich reduzieren alle auslösenden Faktoren, also Rauchen einstellen, das Einatmen von Schadstoffen einstellen, ist nicht immer einfach umzusetzen. Ich persönlich empfehle den Leuten tatsächlich, sich umzuorientieren, eine Arbeit irgendwo anders zu suchen und mit der Familie umzusiedeln und auf die Art und Weise individuell das aktuelle Problem der Schadstoffbelastung zu lösen, weil die Alternative ist eben die dauerhafte Einnahme von Medikamenten und die Folgeerkrankungen zu haben. Wie wir das global als Gesellschaft und Menschheit lösen, ist für mich noch sehr, sehr offen. Ich denke, da fehlt im Moment noch das Bewusstsein, dass es so pragmatische Auswirkungen haben wird. Und das wird leider noch an anderen Stellen schwierig werden. Jetzt geht das Problem leider weiter, weil in dem Moment, wo ihr das Emphysem habt, habt ihr nicht nur eine COPD, sondern ihr habt jetzt eine COPD und ein Emphysem. Und das Emphysem heißt Abnahme der Gasaustauschfläche. Und damit habt ihr sowas wie eine absolute Grenze. Wie viel Sauerstoff kann euer Körper aufnehmen? Das heißt, ihr kommt tatsächlich in eindeutige Begrenzungen der Leistungsfähigkeit. Wir können jetzt die Aufnahme von Sauerstoff ins Blut unterstützen durch die Gabe von Sauerstoff. Das heißt, sobald ein Emphysem da ist, profitieren Menschen davon, dass sie die Sauerstoffgehalt der Einatemluft erhöhen. Das sind die Menschen, die Sauerstoffgeräte bekommen. Solange nur die Obstruktion ist, bringen die Geräte nichts. Wenn das Problem ist, dass die Luft nicht in die Alveolen kommt, Sauerstoff anbietet, dann löst sich das Problem. Aber wenn ihr ein Emphysem habt, dann werden sie hilfreich. Letztendlich können wir das mit Lungenfunktion und Blutgasen austesten, wird ärztlicherseits genau getestet, weil jetzt kommt ein Phänomen, was ihr kennen müsst und weswegen wir gestern über die Atemsteuerung gesprochen haben. Die Atemsteuerung ist primär CO2 getriggert. Das heißt, üblicherweise atmet ihr, weil der CO2-Spiegel hochgeht. Der chronisch Obstruktive hat das Problem, dass sein CO2-Spiegel immer erhöht ist. Und Körper sind keine dummen Wesen, sondern Körper realisieren, das funktioniert nicht mit dem CO2-Spiegel und schalten jetzt um auf den O2-Spiegel. Das heißt, beim chronisch Obstruktiven ist der Atemanreiz durch das Absinken des O2-Spiegels getriggert. Ihr atmet, weil euer CO2-Spiegel hochgeht. Der chronisch Obstruktive atmet, weil sein O2-Spiegel runtergeht. Und da ist die Problematik, wenn ihr Sauerstoff gebt. Das heißt, er bekommt jetzt mehr Sauerstoff. Dadurch verliert er den Atemanreiz. Das heißt, er ventiliert weniger. Und das wiederum führt zu einer schlechten Ventilation der Alveolen und damit am Schluss zum neuen Problem. Das ist der Punkt, den ihr möglicherweise schon gehört habt oder hören werdet und der in der Pflege immer wieder erzählt wird. Ja, einem chronisch Lungenkranken darf man nicht mehr Sauerstoff geben. Das ist relativ. Wenn ihr dabei seid und ihr eine akute Atemnot hat, halte ich persönlich es für barbarisch, wenn ihr ihm keinen Sauerstoff gebt. Ihr müsst aber wissen, was ihr tut. Und was tut ihr? Ihr nehmt ihm den Atemanreiz. Das heißt, dieser Mensch sitzt da und schnauft halt einfach nicht. Hey, schnaufen. Ja, ja. Dann merkt ihr, wie er wieder Atem fängt. Hallo, schnaufen. Ah ja. Das heißt, ihr müsst ihn schlicht nur daran erinnern. Aber bevor ihr geht, müsst ihr den Sauerstoff wieder runterdrehen. Ihr könnt nicht den Sauerstoff hochdrehen und dann nicht die Verantwortung für die Situation übernehmen. Das heißt, wenn ihr euch nicht auskennt, wenn ihr es nicht wisst, dann dreht bitte beim chronischen COPDler nicht den Sauerstoff beliebig hoch und dann verschwindet wieder. Das führt zu Problemen. Ihm fehlt der Atemanreiz, dadurch wird der CO2-Spiegel immer weiter steigen und er kommt in die Bewusstlosigkeit der CO2-Narkose und verstirbt dann in der Bewusstlosigkeit. Das heißt, wenn ihr dabei seid, wenn ihr euch mit dem Notfallhandling auskennt, dann könnt ihr den Sauerstoff durchaus hochdrehen, aber ihr müsst eben realisieren, die Menschen werden atemfaul. Ihr müsst daneben stehen und sie vielleicht berühren oder ihnen sagen, hey, schnauf mal wieder. Bei den Sauerstoffgeräten gibt es ein anderes Problem. Es gibt drei verschiedene Arten von Sauerstoffgeräten, die ihr unterscheiden müsst. Das eine sind die Feststoff-Sauerstoffgeräte. Das ist so ein Kompressor, der da steht. Den hängt man an Strom und wenn man den einschaltet, dann brummt der. Und der brummt, bis er ihn wieder ausschaltet. Und solange der eingeschaltet ist, produziert der Sauerstoff, der aus dem Schlauch rauskommt. Man kann den Schlauch vom Prinzip sehr, sehr lang machen, weil ja der Sauerstoff produziert wird und dann durch den Schlauch geblasen wird. Der kommt schon an und das ist einfach gut, wenn man den ins Bad oder sonst wo hinstellt, wo man das Brummen eben nicht hört und dann im anderen Raum den Sauerstoff. Sauerstoffkonzentratoren sind gut für Leute, deren Umfeld tatsächlich ein oder zwei Räume sind, also eigentlich die Wohnung, in der sie sich bewegen. Schon im Pflegeheim ist es problematisch und die Regel ist, wenn die Leute zur Teilnahme am sozialen Leben eine Flüssiggasversorgung brauchen, dann haben sie das Anrecht auf eine Flüssiggasversorgung. Und das funktioniert anders, dann haben sie ein kleines tragbares Sauerstoffgerät und sie haben einen Sauerstofftank, das ist Flüssiggas, und sie können dieses kleine Sauerstoffgerät an diesem Tank auffüllen. Diese Sauerstoffgeräte halten so, je nachdem, wie viel Sauerstoff man verbraucht, um die 1,5 Stunden. Und da reden wir gleich noch über die getriggerten Geräte. Das heißt, meine Botschaft an euch ist, wenn ihr seht, dass Leute in ihrem Alltag behindert sind, weil sie das falsche Gerät haben, dann kümmert euch bitte drum. Gerade die älteren Menschen wollen niemand zur Last fallen, auch der Krankenkasse nicht. Und das ist einfach dumm, weil es macht wirklich einen Unterschied, ob sie zu der Aktivität hingehen, die ist halt vielleicht im Heim, im anderen Stockwerk oder in einem Raum, wo eben ihr Festsauerstoffgerät nicht hingeht. Die Verordnung kann der Hausarzt machen und er muss dann die Begründung draufschreiben, Diagnose, COPD mit Emphysem, Begründung, Teilnahme an den Aktivitäten des täglichen Lebens. Man hat versucht, wie kann man diese Zeit verlängern? Und das ist immer eine Frage vom Gewicht. Also je mehr Sauerstoff ihr tragt, umso schwerer wird das Gerät. Die Lösung sind sogenannte getriggerte Geräte. Das heißt, die Geräte merken an eurer Einatmung über die Nasensonde, dass ihr einatmet und schalten dann den Flow ein. Und dadurch haben die praktisch nur die Hälfte oder ein Drittel der Zeit, wo die Sauerstoff abgeben. In der Zeit, wo ihr ausatmet, gibt das Gerät keinen Sauerstoff. Und schlagartig ist euch klar, die Dauer wird eben verdoppelt. Und damit habt ihr eine längere Dauer. Das heißt, so jemand könnt ihr möglicherweise sogar auf einen Ausflug mitnehmen. Der hat keine Einschränkungen während dem Sommerfest oder wie immer, sondern der kann ganz normal an den Aktivitäten des täglichen Lebens teilhaben.
Praxisnah. Wissen kompakt.
Vielen Dank, dass du diese Episode von Praxisnah angehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere uns bei deinem bevorzugten Podcast-Anbieter, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich auch über deine Bewertung und dein Feedback. Das hilft mir, den Podcast ständig zu verbessern und noch mehr Menschen zu erreichen. Schreib mir gerne, wenn du Themenvorschläge oder Fragen hast. Deine Meinung ist mir wichtig. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund und genieße das Leben.